Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Eigentlich, liebe Leute, ist es mit dem Sex doch ganz einfach.
Keusch zu leben, ohne über Sex Bescheid zu wissen, ist wie alkoholfrei leben zu wollen, aber Apfelsaft von Bier nicht unterscheiden zu können.
Das sagt Ryan Plocher. Er ist Lehrer an einer Berliner Gesamtschule und unterrichtet Sexualkunde. Und zwar nicht als Biologie, sondern als Ethiklehrer. Er ist einer von vier Gästen in dieser Ab 21 über sexuelle Aufklärung. Wir fangen an mit Luise und David. Die beiden arbeiten für die Berliner AIDS-Hilfe und gehen an Schulen, um da Jugendlichen und jungen Menschen zu zeigen, was Sexualität eigentlich bedeutet. Wie rollt man ein Kondom richtig ab? Was ist eigentlich eine Vulva? Was ist eine Scheide? Darüber klären sie auf und lassen mich auch ein Kondom abrollen. Und dann eben Ryan Plocher. Er geht nicht an die Schulen, sondern er arbeitet an einer Schule. Und das, weil er selber aus einem Teil der USA kommt, wo Sexualkunde vor allem heißt, sich nicht mit HIV anzustecken. Und weil Sexualkunde und Aufklärung nicht nur was für Jugendliche und junge Erwachsene ist, sondern durchaus auch für etwas ältere Erwachsene, vielleicht sogar auch für Senioren, sprechen wir noch mit Tamara. Sie arbeitet im Berliner Sexladen Other Nature, der vegane Sexspielzeuge anbietet. Aber nicht nur das, sondern auch Workshops, wo man den eigenen Körper besser kennenlernen kann. Zum Beispiel kann man dort lernen, wie man das eigene Po-Loch lieben lernt. Das also in der Ab 21, horizontal, vertikal, egal. Wir machen heute sexuelle Aufklärung. Ich bin Dominik Schottner. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Bei mir hat der Biolehrer ja die Sexualkunde übernommen und der kam aus dem Allgäu und dann hörte sich das ungefähr so an. Seht mal das, da kommt ein paarungsbereites Spermium und trifft auf eine empfangsbereite Eizelle. Und im Prinzip war es das bei mir auch mit der sexuellen Aufklärung. Fünfte oder sechste Klasse muss das gewesen sein und später passierte einfach nicht mehr so viel. Eltern fallen raus, Schule auch, also was blieb übrig? Pornos, die Bravo zu lesen und natürlich es selber auszuprobieren. Kennt ihr vielleicht. Das reicht aber nicht. Da sind wir uns hoffentlich alle einig. Und deswegen gibt es viele Vereine und Organisationen, die Aufklärung anbieten. Zum Beispiel in Berlin die AIDS-Hilfe. Da arbeiten Luise und David. Und die gehen in Schulen und da reden sie dann mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen über Sex. Schön und gut. Aber wie bricht man das Eis?
Ja, gute Frage. Muss am Anfang tatsächlich auf jeden Fall sein, das Eis zu brechen. Also viele, die kommen ja zu uns in die Räume, was sie auch erstmal ein bisschen einschüchtert. Und erstmal erklären wir kurz, was gemacht wird, dass sie so ein bisschen den Rahmen wissen und wissen, wie ist das Setting. Und dann machen wir mit der gesamten Klasse, also erstmal nicht nach Mädchen und Jungs getrennt, ein Quiz. Und dann geht es um Fragen rund um Sexualität.
Was ist da so eine Frage?
Die Fragen gehen von irgendwie, wann haben Jugendliche erstes Mal, über wie lang sind steife Penisse bei Deutschen im Durchschnitt, über wie lang ist die Scheide. Also ja. Selbst das. Also das ist alles, was so Jugendsexualität betrifft.
Und damit brecht ihr das Eis. Das sind ja doch schon relativ konfrontative, direkte Fragen.
Ja, Fragen, die sie halt in der Schule nicht bekommen. Das ist halt vielleicht auch so dieser Eisbrecher, dass sie merken, wir sind hier eben nicht in der Schule. Es wird hier nicht benotet, die Lehrer sind ja auch draußen.
Und rein aus Interesse, wie lange ist der erigierte Penis eines Deutschen erigiert?
Was glaubst du?
Im Durchschnitt, ja,
boah,
genau.
Keine Ahnung.
Erstmal deine Antwort.
Die Frage ist, also im Geschlechtsakt oder sozusagen, wenn man sich selber macht?
Egal. Nee, es geht nur darum, wenn er steif ist.
Boah, ganz schwierig. Also 3 Minuten?
Nein. Das ist tatsächlich nein. Interessanterweise,
so,
das haben wir auch so, manchmal,
die,
ja,
die nicht Länge, in Länge, Zentimeter,
nicht in Minuten.
So.
Ja, genau. Ist tatsächlich, kommt aber auch häufiger mal vor in den Workshops, dieses Missverständnis.
Ja,
in
Zentimeter.
Wir haben ihn auch dabei.
Das ist, ja.
Können die Hörer nicht sehen.
Das ist schade, ja. Aber lass mich ganz kurz noch, bevor ich den anschaue, sagen, weiß nicht, irgendwie 12,5 oder sowas.
Bist du ein bisschen niedrig.
Aber gar nicht so weit weg.
Sondern?
14,5.
Wow.
Ja, also wir hören natürlich auch Antworten von 22 Zentimetern.
Ich komme mal kurz rüber zu Luise, weil ihr habt nämlich einen Beutel mitgebracht.
Wir haben verschiedene Sachen mitgebracht. Jetzt, wo wir gerade schon
erstmal
schön einsteigen und über Penisse reden, dann ist das doch unser Stichwort und wir holen die Penisparade raus. Die ist auch Teil jedes Workshops.
Man muss
auf
dazu
jeden
sagen,
Fall.
Die Penisparade ist nicht aus Fleisch und Blut und sie ist auch nicht Dildo vibratorenmäßig aus irgendwie Latex oder sonst was, Glas oder so, sondern aus Holz.
Oh, ganz brav aus Holz, genau.
Ja. Darf ich mal anfassen?
Ja, natürlich. Such dir einen aus.
Den dicksten. Der Klassiker. Ja. Ja,
das ist das so?
Ja, tatsächlich. Jungs? Das, Jungs greifen immer zu dem Größten und zum Dicksten.
Also wir machen dann mit denen natürlich auch, dass sie hier dann das Kondom überziehen, üben. Und den Kleinsten oder hier, da gibt es ja noch den Schmalsten, den nehmen sich die allerwenigsten. Dann eher die Mädchen sogar wieder so. Also,
was macht ihr mit diesen Holzpenissen?
Also zum einen natürlich, um zu zeigen, was gibt es überhaupt so für Penislänge und Penisdicke. Ne? Diese Penisparade ist so das Ergebnis von eben einer Studie, wo eben rausgekommen ist, dass diese 14,5 cm der Durchschnitt ist. Dann gibt es eben den überdurchschnittlich langen, den überdurchschnittlich dicken. All das zeigen wir, was es eben so gibt. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich, dass wir versuchen, da Kondome drüber zu ziehen. Das ist natürlich ganz...
Ich merke schon, ihr wollt, dass ich das auch...
Ja, unbedingt. Da haben wir schon Kondome raus. Ja.
Ich komme wieder rüber mal. Zu euch. Ich dachte, ich kann mich schön in meine Moderatorenposition zurückziehen. So, ich bin jetzt nicht der Moderator, sondern ich bin ein Schüler in der, sagen wir, 10., 11. Klasse oder was? Oder wann fangt ihr an?
8., 9., 10. Die ganz klassischen, die zu uns kommen.
Und haben die dann zum ersten Mal so eine Packung, so eine Kondompackung in der Hand? Oder?
Nicht immer, aber manche schon, auf jeden
manche
Fall.
Schon.
Ja.
So, das machen wir jetzt mal. Reißen das an der Seite etwas auf. So.
Das sieht schon mal gut aus.
So, und jetzt flutscht es so langsam raus und dann sehe ich schon... Da will was nach oben. Ich fasse es jetzt an der Wulst an.
Ja.
Jetzt nehme ich den Penis, lege es oben drauf auf das, was die Eichel dann wäre, halte es an der Wulst fest und drücke das Hütchen oben zusammen und rolle es dann langsam mit den Fingern runter. Und dann lasse ich los.
Ja.
Perfekt, oder?
Wenn du jetzt die 30 noch nicht überschritten hast, dann kannst du direkt bei uns anfangen.
Also. Dazu kein Kommentar. Das Thema sexuell übertragbare Krankheiten, wie groß ist das? Wie viel Angst bringen die Jugendlichen da vielleicht auch mit ein?
Das, da haben wir auch eine andere Methode am Anfang, dass wir eben fragen, jetzt ganz explizit auf HIV und AIDS. Das ist Teil unseres Vier-Ecken-Spiels, dass wir fragen, HIV und AIDS, macht mir Angst, geht jeden etwas an, existiert nicht. Und die vierte Ecke ist, betrifft mich nicht, genau. Mhm. So. Und da ist es tatsächlich oft, dass die Jugendlichen auf macht mir Angst geht. Mhm. Und das ist ein schöner Einstieg dann oder ein schöner Umschwung, dann eben sagen zu können, so gut, es macht euch Angst. Und warum euch das Angst macht, da sprechen wir jetzt gleich mal in Ruhe drüber und gucken, dass wir euch diese Angst nehmen können. Weil es, glaube ich, oft eben damit verbunden ist, eben solche Schreckensszenarien wie eben sexuell übertragbare Krankheiten, das kann man sich holen oder man wird schwanger. Das sind die beiden negativen Dinge oder gefühlt für die Jugendlichen negativen Dinge beim Sex.
Sagt David von der Berliner AIDS-Hilfe, der mit seinen Kolleginnen und Kollegen zusammen Aufklärungsworkshops für Jugendliche und junge Erwachsene anbietet. Denn auch wenn es viel Sex im Alltag und natürlich auch im Netz gibt, wie ein Penis oder eine Vagina funktionieren, das wird da eher selten vermittelt. Mit den beiden wollen wir gleich noch weiter reden über das Thema Sexualität und Gleichberechtigung. Hashtag dann dazu MeToo und Nein heißt Nein.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Es ist noch gar nicht so lange her, da hat ganz Deutschland vermeintlich die ganze Zeit über Sex geredet. Aber eigentlich war es eine Debatte über sexualisierte Gewalt, die dann fälschlicherweise oft als sexuelle Gewalt bezeichnet wurde. Obwohl das Ganze mit Sex überhaupt nichts, aber mit Gewalt ganz viel zu tun hat. Erinnerung, Hashtag war damals MeToo. Und das Phänomen dahinter ist ja das Ergebnis einer ziemlich überholten Vorstellung von Sexualität, wo der Mann bestimmt, was geht und die Frau... Naja, die macht halt irgendwie mit. Das ist natürlich, wissen wir alle, ziemlich überholter Käse. Luise von der Berliner AIDS-Hilfe muss dennoch in ihren Aufklärungsworkshops mit Jugendlichen das Thema unterbringen.
Wir sprechen schon über Gleichberechtigung, vor allem zum Beispiel auch, wenn es zum Thema Verhütung kommt. Mhm. Ne, also wann sagt die Frau, dass sie eben Kondom benutzen möchte? Also auch gerade bei so Casual Sex, ja, wenn man sich nicht so gut kennt. In der Beziehung kann man das vielleicht nochmal mit mehr Vertrauen diskutieren und eben besprechen. Aber da betonen wir eben, dass es wichtig ist, dass die Frau auch vielleicht das Kondom dabei hat oder dass die Frau auch weiß, wie es geht, so ein Kondom drüber zu ziehen. Und wollen da, dass die Mädchen da eben auch selbstbewusst rangehen. Jetzt.
Und inwiefern müsst ihr ihnen beibringen, dass man auch Nein sagen muss und das auch auf Seiten von Männern oder Frauen, gibt es ja in beide Richtungen, ein Nein auch tatsächlich als Nein akzeptiert wird?
Also ich frage die Mädchen oft, was macht ihr denn zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Junge mit nach Hause nehmt und der will kein Kondom benutzen? Also wir befinden uns im Bett, ja, kurz vor, bevor es losgeht. Mhm. Und dann sagen sie immer, dann hören wir auf und der soll sofort gehen, so. Ich glaube aber, dass da eben große Differenz dann auch ist zwischen was man so sagt, welche Einstellung man hat und was man dann tut. Ja, also das höre ich viel einfach auch im Bekanntenkreis oder auch, ich bin auch noch in der Testberatung, wenn Leute eben kommen, um sich auf HIV oder andere Geschlechtskrankheiten testen zu lassen. Und da höre ich das eben oft, ne, dass dann auch die Frauen sagen, naja, dann wollt ihr halt kein Kondom benutzen, dann habe ich halt eingewilligt, weil es war so schön oder es war schwierig in der Situation. So. Das heißt, wir versuchen darüber zu reden, was die Jugendlichen natürlich dann draus machen in der wirklichen Situation. Das ist dann ein bisschen schwierig zu beeinflussen.
Die Generation der jetzt Jugendlichen wird gerne auch als Generation Porno bezeichnet, die irgendwie bei Youthporn sozialisiert wird. Ich habe vorhin schon gesagt, dass es meine Generation durchaus auch als Generation Porno, da hat man sich das halt auf VHS-Kassetten noch reingezogen. Inwiefern sind Pornos auch bei euch Thema in den Workshops?
Also Pornos sind natürlich immer Thema. Auch hier nochmal zu diesem Vier-Ecken-Spiel, da geht es auch um Pornografie, dass wir eben Pornos sind oder Sexfilme nennen wir das da, sind und dann ekelhaft, interessant, langweilig und was ist das vierte, Luisa?
Erotisch.
Erotisch, genau.
Ja, so. Die können auch erotisch
und dann,
sein,
genau, und dann können sie sich positionieren wieder und dann diskutieren wir das halt inhaltlich. Ja? Und die Erfahrung, die wir machen, ist schon, dass Jugendliche Pornos konsumieren, ganz klar. Das wäre verrückt zu sagen, nein, das ist nicht zu dir und da kommen sie auch gar nicht dran. Im Gegenteil, natürlich viel leichter als jede Generation vor uns. Mhm. Aber sie haben tatsächlich einen sehr aufgeklärten Blick darauf. Also es ist ihnen eigentlich schon immer sehr deutlich, dass das nicht die Realität ist. Also dass das keine Situationen sind, die so in der Realität entstehen. Also dass Sex so nicht funktioniert. Dass die Menschen gecastet sind nach Schwanzgröße, nach Brustgröße. Dass die andersrum geschnitten sind, die Pornos, also der Film selber, als er vielleicht nachher zu sehen ist. Mhm. Also solche Dinge, das wissen die schon, das finde ich auch ganz spannend. Und klar, trotzdem kommt es auch immer mal wieder gerade so Schwanzlänge, da habe ich immer das Gefühl, okay, dass die Jungs immer wieder denken, 22 Zentimeter, wann fängt das bei mir an?
Wäre schon geil.
Ja, wäre schon geil oder brauche ich das unbedingt, genau solche
Und
Sachen.
Ihr seid in Berlin, gilt gemeinhin immer als sehr liberale Stadt, gerade was Sexualität angeht. Wissen die Jugendlichen, jungen Erwachsenen hier mehr als woanders?
Dafür müsste ich, den Workshop auch woanders gemacht
woanders
haben.
Machen. Ja, aber ist es, also überrascht es euch, was die manchmal wissen? Oder denkt ihr, könnte noch ein bisschen besser sein?
Nö, ich bin zufrieden mit dem Vorwissen, was sie da oft mitbringen und auch Kenntnissen, auch so was eben Lebensvielfalt angeht. Da kommt immer ganz viel. Also es ist nicht, dass es für die nur Mann und Frau gibt und nur Heterosexualität, sondern oft auch darüber hinaus.
Und das quer durch alle Stadtteile?
Es ist schwierig zu sagen, dass, also wir können jetzt nicht sagen, in Marzahn sind die irgendwie eher homophob als in Schöneberg oder so.
Ja.
Weil jede
Muss
Gruppe,
man dazu sagen, für Leute, die nicht aus Berlin sind, Marzahn ist ein Stadtteil im Osten, sehr im Osten der Stadt, der mit vielen Hochhäusern aus der DDR noch sozusagen davon geprägt ist. Und Schöneberg, eine homosexuellen Hochburg, könnte man das
genau.
so sagen?
Ja, ja, kann man knapp so sagen.
Kann man so sagen, ja.
Genau, weil wirklich jede Gruppe ist unterschiedlich. Ja? Und dann hängt es auch nochmal davon ab, haben die in der Klasse oder in der Schule jemanden, der eben vielleicht offen, schwul oder lesbisch oder queer ist? Was haben die für Erfahrungen in der Schule und wie wird auch in der Schule damit umgegangen? Also man kann jetzt nicht sagen, die Brennpunktschulen, da ist das Klima anders oder feindlicher gegenüber anderen Lebensweisen.
Luise und David von der Berliner AIDS-Hilfe klären Jugendliche und junge Erwachsene in Berlin in Sachen Sexualität auf. Und bei dem Thema vielleicht auch wichtig nochmal zu sagen, ne, wenn ihr Fragen habt, egal wie alt ihr seid, egal wie vermeintlich blöd diese Frage ist, natürlich ist das Netz eine gute Adresse, um da fündig zu werden, um vielleicht auch die Suche erstmal aufzunehmen. Aber liebe Leute, vielleicht ist Pornhub oder YouPorn nicht die erste Adresse, sondern andere Seiten, zum Beispiel die AIDS-Hilfe, gibt es ja auch außerhalb von Berlin. Gebt euch einen Ruck, fragt da an. Schlechter wird es dadurch auf jeden Fall nicht, sondern eher besser.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Sexualkunde ist ja irgendwie eine klare Kiste, oder? Gehört natürlich zur Biologie, weil geht ja um Scheiden, Penisse überhaupt. Es geht einfach. Es geht um den Körper und die Körper und wie die zusammen funktionieren. Ineinander, aufeinander, nebeneinander und so weiter. In Berlin, das ist ein bisschen anders. Da ist Sexualkunde nicht nur im Bio-Lehrplan, sondern auch im Ethik-Lehrplan, weil man sagt, neben dem ganzen Körperlichen hat Sex natürlich auch ganz viel mit Herz und mit Hirn und auch mit sowas wie Moral zu tun. Rein Plocher ist einer von den Lehrern, die Sexualkunde unterrichten in Berlin und für die Gewerkschaft GEW auch über sexuelle Vielfalt in der Sexualaufklärung informieren. Er ist nach seinem sehr anstrengenden Arbeitstag als Lehrer in der Gesamtschule bei uns vorbeigekommen, um uns zu erklären, wie er als Lehrer mit Schülerinnen und Schülern über Sex redet.
Ja, möglichst offen, möglichst authentisch und dass man auf alle möglichen Fragen eingehen kann, auch dann in diesem Sinne fächerübergreifend. Ich würde da etwas korrigieren. In Berlin ist Sexualerziehung sogar fächerübergreifend im Rahmenlehrplan integriert. Das heißt, eigentlich in allen Fächern müsste Sexualerziehung stattfinden. Es wird aber einen besonderen Schwerpunkt eben auf die Fächer Biologie und Ethik gelegt, wo dann Sex, Liebe und Sexualität nochmal explizit aufgelistet werden. Denn wie man das weiß, wenn alle etwas machen sollen, dann am Ende macht es niemanden. Aber ich finde das Prinzip sehr gut und sehr richtig, dass Sexualerziehung mitgedacht wird aus vielen verschiedenen Perspektiven.
Du bist jetzt selber gar kein Biolehrer, sondern du unterrichtest Englisch, Ethik und noch ein drittes Fach.
Politikwissenschaften, Geschichte und Erdkunde.
Wenn du jetzt Sexualkunde unterrichtest und dann gibt es so Fragen zur Biologie, verweist du dann auf deinen Kollegen, der die nächste Stunde hat, oder beantwortest du die auch? Oder lenkst du über zu einem Thema, wo du dich dann besser auskennst?
Ich bewappne mich sozusagen mit dem Wissen meiner Kolleginnen und Kollegen, dass ich dann tatsächlich auf alle Fragen antworten kann. Aber ein Teil der Authentizität als Lehrkraft ist zu sagen, ich weiß tatsächlich nicht die Antwort. Und dann auch Schülerinnen und Schüler zu ermutigen, dass die dann diese Antworten selber suchen und dass wir das dann gemeinsam besprechen.
Bei mir war das früher so, das war ganz klar, gehörte zum Biologieunterricht. Ne? Da war klar, da auch natürlich vor allem das heterosexuelle Bild gezeichnet wurde. Da gibt es einen Penis, da gibt es eine Scheide. Was passiert da, wenn die zusammenkommen? Wie war es bei dir? Was hast du für eine Sexualkunde genossen?
Ich komme aus den Südstaaten der Vereinigten Staaten.
Oh Lord.
Da fand im Grunde fast keine Sexualaufklärung statt. Bis auf die Tatsache, dass wenn man Sex ohne Kondom hat, bekommt man HIV. Und Anatomie. Und insofern ist es für mich auf jeden Fall ein Auftrag aus meiner eigenen Erziehung, dass man andere Aspekte mit hineinbezieht. Sie haben angedeutet Homosexualität, Coming Out, aber auch, wie bestimme ich über den eigenen Körper? Wie sage ich ja, wie sage ich nein? Wenn ich schwanger werde, ungewollt, wie kann ich selber darüber entscheiden, was mit meinem Körper passiert? Diese Sache muss man alle ansprechen. Als Südstaatler sage ich, das Ergebnis einer abstinenzorientierten Sexualerziehung ist hohe HIV-Raten und eine hohe Teenager-Schwangerschaftsrate. Und das kann niemanden wollen.
Zur Erklärung vielleicht, jemand, der mit den Vereinigten Staaten nicht so ganz firm ist und gerade mit den Südstaaten, ist Teil des Bible Belts, also des Bibelgürtels in der USA, wo
ganz
es sehr,
richtig.
Sehr streng tief religiöse Menschen auch wohnen. Ich habe da selber tatsächlich ein Jahr in Georgia gewohnt und war jeden Sonntag zweimal in der Kirche. Und das war interessant, aber Sexualität wurde mit extrem spitzen Fingern irgendwie so angefasst. Wie bist du da überhaupt dazu gekommen, dich vor diesem Hintergrund für Sexualkunde in Deutschland zu interessieren als Lehrer?
Die Kurzfassung ist, dass ich sowieso mal einen Job in Deutschland hatte und dann war es die Wirtschaftskrise und dann habe ich entschieden, Lehrer zu werden, weil man in Berlin kostenlos studieren konnte und weil mir der Job sowieso sehr gut gefallen hatte. Wie ich zur Sexualaufklärung gekommen bin, ich bin selber schwul, ich bin geoutet vor den Jugendlichen und in meiner Zeit im Studium war ich Teil eines externen Aufklärungsprojektes namens AB Queer, wo wir in Schulen reingegangen sind und ergänzend zum Sexualkundeunterricht eben über das Coming Out aus der Perspektive von jungen Menschen erzählt haben. Und um das mit der Religion auch zu beantworten, ich bin auch streng christlich erzogen worden und aus dieser strengen Erziehung. Ich nehme aber auch die Perspektive einer religiösen Person mit und ich sage auch zu meinen religiösen Schülerinnen und Schülern, keusch zu leben, ohne über Sex Bescheid zu wissen, ist wie alkoholfrei leben zu wollen, aber Apfelsaft von Bier nicht unterscheiden zu können. man muss schon wissen, was ist Sex und in welcher Situation komme ich hinein, um dann zu sagen, nein, aus religiösen Gründen möchte ich das nicht machen.
Du bist an einer Schule im südlichen Neukölln in Britz. Das ist nicht das Neukölln, was sonst immer in den Medien ist. Trotzdem ist es Teil der Großstadt. Mit deiner Biografie, die du ja selber schon erwähnt hast, was für Reaktionen erhältst du da als Sexualkundelehrer?
In der Regel wollen die Jugendlichen einfach selber wissen, wie das ist, sich zu outen und welchen Reaktionen man hat. Und wenn man authentisch als Lehrkraft auftritt und auch etwas von sich preisgibt, dann wird man in der Regel respektiert und gut behandelt. Ich habe noch nie negative Erfahrungen gemacht als schwule Lehrkraft, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jung und charmant bin. Und es gibt bestimmt auch Lehrkräfte in unbeliebten Fächern, die dann dementsprechend auch gehasst werden, unter anderem für ihr Schwulsein. Aber jede Lehrkraft ist anders und natürlich, ich habe auch den großen Vorteil, an einer Schule zu sein, die Vielfalt zelebriert, alle Formen von Vielfalt und sich explizit gegen Diskriminierung ausspricht. Das Motto der Schule ist eine Schule für alle und das wird ernst genommen.
Eben auch in Sachen Sexualkunde, die Ryan Plocher übrigens an der Gesamtschule unterrichtet und zwar nicht nur als Bio, sondern als Ethiklehrer. Sexuelle Aufklärung, unser Thema heute in der Ab 21 und dass das nicht nur was für Jugendliche und vielleicht auch noch junge Erwachsene ist, das erzählt uns gleich Tamara. Sie arbeitet nämlich in einem alternativen Sexladen in Berlin, wo man neben ganz vielen Spielzeugen auch Wissen kaufen kann.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Leute, Hand aufs Herz oder die Brust von mir aus. Wer von euch könnte 1a erklären, was genau nochmal der Unterschied zwischen Vulva und Scheide ist? Oder wo bei Männern zum Beispiel die Prostata sitzt? Wer kann, möge gerne vortreten oder eine Mail schreiben, mail@deutschlandfunknova.de. Denn ganz ehrlich, es herrscht in Sachen Anatomie menschlicher, zumal ja sehr, sehr, sehr viel Unwissen. Und zwar egal, ob man jetzt irgendwie alt ist oder jung ist oder ob man studiert hat oder ob man nicht studiert hat oder ob man sich dafür interessiert oder nicht. Die wenigsten Menschen wissen wirklich gut Bescheid über menschliche Anatomie, sagt Tamara, Mitarbeiterin im Berliner Sexladen Other Nature. Da liegen nicht nur Sexspielzeuge im Regal, sondern auch Einladungen zu Workshops, um den menschlichen Körper zu erkunden.
Also ich denke oft wirklich, also Anatomie als solches. Über Anatomie im sexuellen Kontext, finde ich, lernen die wenigsten im Laufe ihres Lebens, zum Beispiel in der Schule oder so. Das kommt sehr selten vor. Also wenn ich mich zum Beispiel an Sexualkundeunterricht zurückerinnere, war das vor allem, wie wird man nicht schwanger? Und wenn man dann daraus irgendwie startet, fängt es schon an, dass man sehr wenig über den eigenen Körper weiß. Man kennt dann vor allem irgendwie Techniken, aber weiß nicht wirklich, was genau passiert. Und dann ist es natürlich auch, also sage ich jetzt mal, dass viele immer noch irgendwie der G-Punkt als großes Mysterium und gibt es ihn überhaupt? Dann ist auch oft unbekannt, dass die Klitoris zum Beispiel nicht nur ein äußerlicher Bereich ist, sondern im Körper selber sehr groß ist.
Und wenn ich ganz kurz dazwischen gehen darf,
ja, auf jeden Fall.
Das ist quer durch alle Altersgruppen und quer über alle Geschlechter hinweg.
Absolut.
Und da leistet ihr Abhilfe?
Na, wir beantworten zumindest sehr gerne Fragen. Mhm. Also erklären gerne, wie man was stimulieren kann, was auf was reagiert. Dass zum Beispiel die Klitoris reagiert sehr stark auf Vibration, der G-Punkt zu, aber zum Beispiel überhaupt nicht. Also der reagiert vor allem auf Druck. Mhm. Und ist genauso das Pendant zur Prostata. Also ähnlich wie man den G-Punkt stimulieren kann, kann man die Prostata auch stimulieren. Und ja, es gibt da irgendwie ganz viele Aha-Momente und auch wir wissen nicht alles. Also wir lernen von Kundschaft auch unglaublich viel. Und ich finde, es gibt teilweise sehr tiefe Einblicke in Leben. Mhm. Und irgendwie ähneln sich alle sehr stark.
Die Kunden oder die Workshop-Teilnehmer und ihre Probleme oder wen meinst du, wer ähnelt sich?
Also jetzt nicht mal unbedingt, also Workshop-Teilnehmer, das klingt immer so, als wäre das nochmal eine andere Gruppe. Tatsächlich, also wir haben alle unsere Unsicherheiten, wir haben alle auf eine Art eine Neugier, ein Interesse, eine Unwissenheit auf unterschiedlichen Gebieten und also das so, ich finde das einfach, also durch entstehende Gespräche eigentlich jeder nur profitieren kann.
Hm. Wenn ihr ja schon eine ganze Weile dabei seid, kann man denn sowas wie Moden oder Trends ausmachen oder sind eigentlich die Themen und Fragen, die die Menschen an Sexualität haben, eigentlich relativ konstant?
Was definitiv über die Jahre ein großes Thema geworden ist, ist Pegging.
Was ist das?
Also, das ist, wenn eigentlich ein heterosexuelles Paar oder eine Mann-Frau-Konstellation, sagen wir so, in dem Sinne Analsex hat, wo sich aber der Mann penetrieren lässt.
Ach so, die Frau schnallt sich was um dann, oder?
Zum Beispiel, genau.
Ah. Und dann kommen die zu euch und dann, also es gibt, in anderen Worten, es gibt schon immer wieder auch Moden und Trends, die ihr beobachten könnt, aber so eine gewisse, ja, was sind die Basics, die immer wieder kommen, seit Jahren sehr verlässlich?
Also ich würde gerne nur kurz sagen, dass ich nicht denke, dass das Moden und Trends sind, sondern also wenn wir jetzt zum Beispiel über die Analsex beim heterosexuellen Mann denken, ist einfach, glaube ich, mittlerweile ein Tabu, das sich abbaut.
Mhm.
So, also denke, das trifft sehr viel, also dass sich die Gesellschaft ändert und es einfach nicht mehr so tabuisiert ist. Aber ich denke überhaupt nicht, dass das jetzt eine Mode oder ein Trend ist.
Mich würde noch eine Sache zum Schluss interessieren, und zwar von welcher Kundin, welchem Kunden hast du denn ein großes Aha-Erlebnis gehabt oder hast du gedacht, ah, dafür lohnt es sich tatsächlich wirklich diesen Laden zu haben, weil das hätte ich sonst irgendwie nie mitbekommen?
Also mich bestätigt in unserer Arbeit immer wieder, wenn sich für die Beratung bedankt wird, dass Menschen uns wissen lassen, dass sie sich bei uns sehr wohlfühlen. Zu sehen, dass Sexualität überhaupt nicht vom Alter abhängt, sondern dass es so ein lebenslanger Weg ist, der sich je nach Lebenssituation unterschiedlich gestaltet, aber irgendwie immer da ist.
Okay.
Dass Sex nicht mit 40 vorbei ist, sondern danach noch sehr viel kommen kann.
Okay, sehr viel kommen kann und sehr viel anders. Und manche, ich kenne aber viele, die sagen, das wird einfach nur viel besser.
Darauf setze ich.
Ja. Darauf sollten wir vielleicht wirklich alle setzen, weil irgendwann sind wir alle 40. Tamara war das, Mitarbeiterin in einem alternativen Sexshop in Berlin, der neben einer Menge veganer Sexspielzeuge auch Workshops anbietet, in denen man auch lernen kann, wie man zum Beispiel ja, sein Po-Loch lieben lernt oder auch, wie man den Körper des Partners, der Partnerin vielleicht auch noch ein bisschen besser kennenlernt oder auch den eigenen. Ab 21 heute in der horizontalen oder in der vertikalen oder wie auch immer ihr Sex habt. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Sofia. Ihren Ausflug über die EU-Grenze muss die bulgarische Kuh Penka nicht mit dem Leben bezahlen. Die Kuh wird nicht getötet werden, sagte eine Sprecherin der bulgarischen Agentur für Nahrungsmittelsicherheit der deutschen Presseagentur heute in Sofia. Das Tier sollte in Bulgarien getötet werden, da es aus dem Nicht-EU-Land Serbien gekommen sei. Penka hatte sich Mitte Mai von ihrer Herde entfernt und die Grenze zum Nicht-EU-Land Serbien überquert. Nach Laboranalysen schloss die Behörde aber tierärztliche Bedenken um eine Erkrankung der Kuh aus. Tierfreunde in aller Welt. Politiker und auch der britische Ex-Beatle Paul McCartney hatten sich dafür eingesetzt, Penka am Leben zu lassen. Die britische Zeitung Daily Telegraph in Brüssel startete eine Petition. Zur positiven Nachricht befragt, sagte EU-Kommissionssprecher Margaritis Schinas auf einer Pressekonferenz, lang lebe Penka die Kuh. Die Europäische Union zu verlassen und dann zurückzukommen, das ist okay. Nach Penka gefragt, hatte ein Reporter aus Großbritannien, dass die EU 2019 verlassen will.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.